Ist der Rohstoff, mit dem wir arbeiten, ist es verantwortlich, das zu tun?
Wir produzieren Joghurtverpackungen. Wie können wir bei der Produktion weniger Liter Wasser verbrauchen, weniger Strom verbrauchen, grüneren Strom verwenden, was weiß ich. Also
wie können wir anders mit der Verpackung umgehen? Oft ist die Komplexität lähmend. Dann steht man da davor und denkt sich, wow.
Damit werden wir nur weniger Problemverursacher.
Das kann kein Entweder-Oder sein.
Wir reduzieren nicht nur unsere Probleme, sondern wir denken gleich schon anders. Wir denken die Zukunft anders, weil sonst gibt es uns nicht mehr.
Dann wird es irgendwann einmal auch keine Unternehmen mehr geben, einfach weil es kein lebenswertes Umfeld mehr gibt.
Wer ist denn bei euch für Verantwortung verantwortlich?
Ich bin lieber mittendrin, als dass ich von außen zuschaue. Man darf ja auch die Kreativität der Leute nicht unterschätzen.
ZukunftsmacherInnen. Organisation und Führung neu denken.
Hallo und herzlich willkommen bei Die ZukunftsmacherInnen, unserem Podcast zu Organisation und Führung.
In jeder Episode trifft eine Kollegin der OSB auf GesprächspartnerInnen aus verschiedensten Organisationen.
Wir fragen uns, welche Führung brauchen diese Organisationen?
Wie gestalten unsere Gesprächspartner die Zukunft? Welche großen und kleinen Erfolge gab es?
Und es geht auch immer wieder um grandioses Scheitern und die Frage, was man daraus lernen kann.
Ich spreche heute mit Beatrix Präzeptor, CEO von Greiner Packaging, und gebe das Wort gleich an dich, Beatrix. Wer bist du? Wer ist Greiner Packaging?
Ja, danke, Janine. Ich freue mich sehr, heute da sein zu können. Du hast es schon erwähnt, ich bin CEO bei der Greiner Packaging. Das bin ich jetzt seit 1,5 Jahren und habe davor eigentlich 30 Jahre in großen multinationalen Konzernen gearbeitet. Und dort eigentlich auch immer im Bereich Supply Chain, also dieses sehr End-to-End-Denken, große Bilddenken ist etwas, was mich schon, und in Komplexitäten denken ist etwas, was mich eigentlich schon ein Leben lang begleitet. Wir kennen uns ja über die Nina, heute erstmal semi-live, aber grundsätzlich finde ich es ja auch toll, dass die mittlerweile durchaus recht gut vertretenen Frauennetzwerke einander die Bälle zuspielen. Und so gesehen bin ich echt happy, dass ich da bin.
Und Greiner Packaging ist ja sozusagen ein Teil einer größeren Gruppe. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was Greiner Packaging macht.
Greiner ist ein Familienunternehmen mit einer über 150-jährigen Geschichte. Lustigerweise haben sie mit Korken begonnen. Heute sind wir ein Unternehmen, das drei verschiedene Sparten hat. Eine davon ist eben die Packaging. Die zweite beschäftigt sich mit Medizinzubehör, BioOne. Und die dritte Division stellt Schaumstoffe her, Matratzen im weitesten Sinne. Das Unternehmen ist in 30 Ländern tätig. Wir sind ein großes, ich würde nicht sagen mittelständisches, aber ja, sagen wir großes mittelständisches Familienunternehmen. Und was Greiner besonders macht, sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist eben dieses familiäre Arbeitsumfeld, dieses Denken in Generationen, auf das werden wir vielleicht eh später noch zurückkommen. Und das zweite ist einfach eine ausnehmend tolle, wertschätzende Kultur, wie hier miteinander umgegangen wird.
Was mich noch neugierig macht, ist, was ist denn, was stellt denn Greiner Packaging her? Was sind denn Produkte, die man kennt?
Wir stellen Verpackung, wie der Name schon sagt, her. Wir stellen Kunststoffverpackung her. Und der Großteil unserer Produkte gehen in Joghurt- und Molkereiprodukte. Das heißt, jeder, der sich irgendwann einmal einen Schäringer Joghurt gekauft hat oder Philadelphia, kann auf der Rückseite ein kleines Zeichen finden. Da steht GPI mit so einem Ad-Hockey-Stick. Und das sind von uns produziert. Also wir sind sehr stark im Lebensmittelbereich und dort produzieren wir eben Verpackungen.
Auf das gehen wir dann nachher eh noch genauer ein. Was hat sozusagen auch euer Produkt mit dem ganzen Thema zu tun? Aber bevor wir da jetzt richtig reinsteigen, du hast ja auch die Einstiegsepisode angehört. Und da würde mich interessieren, welche Passage ist dir da am meisten in Erinnerung geblieben?
Fand ich es total spannend. Ich habe so ein bisschen gemischte Gefühle gehabt, weil was mich ein bisschen erschreckt hat, war die Aufzählung all dieser düsteren Aussichten, was alles da so auf uns zurollt. Und dass eben diese Komplexität den Menschen einfach Angst macht und auch manchmal die Menschen lähmt. Auf der anderen Seite, es kam dann ja auch, dass dieses neben dem Thema doppelte Verantwortung auch das Thema heraus, dass man am Ende des Tages irgendwo beginnen muss. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass egal wo, ich meine, wir sind ja alle nicht nur in Unternehmen tätig, also nicht nur Unternehmer und Führungskräfte, sondern wir sind ja auch Eltern, Freunde, Konsumenten, teilweise Opinion Leader, und jeder von uns kann etwas tun, und wir müssen halt auch ein bisschen damit aufhören, immer nur alles das zu sehen, was möglicherweise schief läuft, und sich zu überlegen, okay, wo kann ich einen Beitrag leisten, wo kann ich Teil der Lösung sein, mit dem, was ich mitbringe, in welcher Rolle auch immer.
Naja, und jetzt hast du ja in deiner Rolle als Geschäftsführerin natürlich auch noch einmal einen anderen Hebel. Bei Unternehmen ist es ja manchmal noch herausfordernder anzufangen, weil man ja Zielkonflikte hat. Trotzdem müssen Unternehmen im Kontext von diesen globalen Entwicklungen wahrscheinlich mehr Verantwortung übernehmen als bisher. Und da wird mich interessieren, wie es gelingt, bei einem Unternehmen wie deinem oder das du leitest, diesen Blickwinkel zu ändern von wir sind weniger Problemverursacher und stattdessen ein Teil der Lösung. Du hast das gerade selber schon angesprochen. Wie gelingt das?
Ja, ich fange vielleicht mit was Persönlichem an, weil wie ich von meinem alten Unternehmen, das war ja Mondi, ein Papierhersteller, zur Greiner gewechselt bin, haben mich sehr viele Leute, natürlich vor allem auch meine Kinder, gefragt, oh, du gehst jetzt auf die Plastikseite und wie kannst du das quasi vereinbaren und so. Und für mich war eben dieses Teil der Lösung sein und etwas beitragen zu können und im Driver's Seat sein zu können, war eben ein ausschlaggebender Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich bin lieber mittendrin, als dass ich von außen zuschaue. Und ich glaube, genau darum geht's auch als CEO, dass man sich von dieser Komplexität, wie ich vorhin gesagt habe, nicht lähmen lässt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, und es wäre super, wenn Greiner generell den Stempel bekommen würde. Wir sind Teil der Lösung. Ich glaube, viele sehen das eh auch schon so. Ganz wichtig ist, dass man einfach klar sagt, wofür wir stehen. Und wir haben eigentlich nachhaltiges Wirtschaften in unserer DNA und auch schon bevor all diese Themen gekommen sind. Ja. Und dadurch ist das Thema, was wir tun möchten, um den Planeten zu schützen, um unsere Produkte nachhaltig zu gestalten, um uns um die Menschen zu kümmern, die mit uns arbeiten. Das ist einfach Teil der Art, wie wir agieren, schon lang vor meiner Zeit gewesen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich das immer wieder vor Augen führt und dass man die Ziele, die man da erreichen wird, in Einklang bringt mit den ganzen wirtschaftlichen Zielen. Mhm. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir keine Lösungen finden, wenn wir nicht uns überlegen, wie wir in Zukunft anders leben, und ich rede wirklich von allen Aspekten des Lebens, dann wird es irgendwann einmal auch keine Unternehmen mehr geben, einfach weil es kein lebenswertes Umfeld mehr gibt. Das heißt, es kann kein Entweder-Oder sein, sondern es ist ein Und. Und der einzige Weg, eine Organisation mitzunehmen, ist, dass man ein ganz klares Zielbild hat, das alle wesentlichen Elemente, und dazu gehört Ökonomie wie Ökologie und soziales Handeln, einfach, das gehört alles zusammen. Und muss dann runtergebrochen werden. Nicht jeder muss gleichermaßen überall seinen Beitrag leisten, aber im Prinzip muss das alles in einer Form zusammenpassen. Und ich denke, hier bei uns haben wir das recht gut gemacht, indem wir schon vor einigen Jahren eine Nachhaltigkeitsstrategie definiert haben, die auf 3 Säulen aufgebaut ist. Die üblichen Säulen, also Klima, Menschen, wir haben nicht Produkt, sondern wir haben Zirkularität, weil das eigentlich mehr ist als das reine Produkt, und vielleicht können wir dann später auch auf das eingehen. Und wir haben uns auch nach außen hin Ziele gesetzt, die wir im Rahmen der Science-Based Target Initiative validieren haben lassen. Und das ist im Prinzip unsere Nordsterne, an denen wir arbeiten. Und es liegt dann natürlich auch an mir als CEO von der Packaging, aber natürlich an alle anderen in der Geschäftsleitung und alle anderen Führungskräfte, diese Vision runterzubrechen, was heißt das konkret für uns, und dann eben entsprechend Ziele zu setzen, wie bei allen wichtigen Themen, und daraus dann Aktionspläne abzuleiten. Ich meine, so banal wie das klingt, genau so muss man es machen, und eben auch den Fokus wegzubekommen von wo haben wir überall Probleme, wo was geht nicht, hin zu, okay, wenn wir das erreichen wollen, was müssen wir dafür tun? Und dann ist natürlich meine Aufgabe, sicherzustellen, dass die Menschen oder dass die Kollegen und Kolleginnen das Umfeld haben, wo sie das auch wirklich realisieren können.
Darf ich da mal kurz reinfragen? Weil das macht mich neugierig, wie du gesagt hast, wir wollen Teil der Lösung werden und wir schauen in die Zukunft. Jetzt kann ich ja natürlich sagen, vom Status quo her, wir produzieren Joghurtverpackungen, wie können wir bei der Produktion weniger Liter Wasser verbrauchen, weniger Strom verbrauchen, grüneren Strom verwenden, ja, was weiß ich, also in so kleine Maßnahmen runtergebrochen. Man könnte natürlich auch sagen, damit werden wir nur weniger Problemverursacher. Wie gelingt euch dieser Twist, den du angesprochen hast, dass man sagt, na, wir reduzieren nicht nur unsere Probleme, sondern wir denken gleich schon anders. Wir denken die Zukunft anders, weil sonst gibt es uns nicht mehr. Ja. Wie gelingt euch diese Übersetzung?
Also ich glaube, was wichtig ist, glaube ich, festzuhalten, dass die Dinge nicht schwarz-weiß sind. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es in den nächsten 2 Generationen eine komplett plastikfreie Welt geben wird. Es ist überall drinnen, es ist Teil unseres Lebens, und egal wo, ob man in weit entwickelten Märkten tätig ist oder in Emerging Markets, also Kunststoff ist Teil unseres Lebens. Und ich denke, die Herausforderung und auch die Verantwortung, die wir haben, ist insofern anders zu denken, als dass wir nicht ein Produkt produzieren, sondern dass wir eine Lösung für etwas anbieten. Weil am Ende wollen wir einem Produkt eine Verpackung geben, weil ich glaube nicht, dass wir mit der Faust irgendwo hingehen und sagen, bitte füll mir da ein bisschen Joghurt ein. Ja, also es wird immer irgendeine Form von Verpackung geben müssen. Und ich bin persönlich davon überzeugt, dass es für jede Anwendung die richtige Verpackung gibt. Also es ist halt manchmal Papier, manchmal Glas, manchmal Kunststoff und manchmal Metall. Und dass man dementsprechend dann aber auch sicherstellt, wenn diese Verpackung in der Form eine Aufgabe hat und die richtige Verpackungslösung ist, dass man dann aber auch sicherstellt, dass man sich schon im Vorfeld überlegt, was passiert mit der Verpackung, wenn sie keine Verpackung mehr ist. Und idealerweise ist es ja so, dass die Verpackung am Ende nicht im Müll landet und was auch immer dann damit passiert, also im falschen Müll, nehmen wir es jetzt mal, sondern dass es eingesammelt wird oder wiederverwendet wird, und dass man das einfach schon von im Vorfeld mitdenkt. Und da muss ich sagen, ist es schon wirklich cool, wenn man in einem Unternehmen arbeiten kann wie die Greiner, wo man auch die Freiheit hat, genau solche neuen Businessmodelle auch durchzudenken und einmal auszuprobieren. Und wir haben jetzt vor allem im Frühjahr unsere intelligenten Eventbecher auf den Markt gebracht, die einfach wieder eingesammelt werden, gewaschen werden, wiederverwendet werden. Oder die Kaffeekapseln. Also es gibt viele so Beispiele, wo man schon von vornherein mitdenkt.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, wäre so ein erster Schritt gedanklich, dass man sagt, wir schauen nicht nur, wie unsere Produktion nachhaltiger ist und unsere Firmenkultur nachhaltiger, sondern wir denken schon über das Produkt, für das wir leben, das unsere Rechnungen bezahlt, hinaus eigentlich einen Schritt weiter. Da ist ihr das Stichwort Kreislaufwirtschaft schon gefallen. Gibt es noch einen nächsten Schritt?
Naja, wenn der Kreis einmal geschlossen ist, gibt es für bestehende Produkte, glaube ich, nicht mehr viel mehr. Was sehr wohl, und das ist das dritte Element, über das wir noch nicht gesprochen haben, es gibt natürlich auch noch das Element von weniger. Dass man einfach generell weniger konsumiert, dass man auch in den Produkten weniger Rohstoffe einarbeitet. Also ich denke, das ist natürlich immer die allerbeste Lösung. Ja, das ist aber nicht nur, ich glaube, das ist ja nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch die bessere Variante, wenn man weniger konsumiert. Und ich habe lustigerweise gerade in den letzten paar Wochen immer wieder darüber nachgedacht, Ich meine, jetzt bin ich doch schon etwas über Mitte 50. Und wenn ich so zurückdenke, vor 30 Jahren, 40 Jahren, da war dieser Konsumgedanke noch überhaupt nicht so stark da. Also wenn ich mir überlege, und da nehme ich mich selber nicht aus, also wie ich aufgewachsen bin, war es völlig klar, dass die, und ich komme nicht aus einem armen, ärmeren Umfeld, ja, aber es war völlig klar, dass meine Kleidung, wenn sie mir zu klein war, an meine Schwester weitergegeben wurde. Ja. Und wenn ich mir denke, was ich bei meinen Kindern gemacht habe, ja, dann geht man halt, und weil das auch viel zu billig alles ist, man kauft halt dann immer wieder was dazu, man hat Berge an Gewand, die kein Mensch braucht. Und natürlich endet das irgendwann einmal am Müll. Und ich glaube, dieses Denken, vor allem auch im Hinblick auf das nicht eins zu eins mit Verzicht zusammenzubringen, sondern zu sagen, mein Lebensstandard oder mein Lebensgefühl ändert, ist nicht dadurch determiniert, dass ich mir ständig neue Sachen kaufen muss, dass ich ständig mehr haben möchte und mehr verbrauchen will, sondern sich viel bewusster überlegt, okay, wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, diese Tasche oder diese Schuhe kaufe, dass das jetzt für die nächsten Jahre halten sollte und dass wir wegkommen von dieser Wegwerfgesellschaft.
Auf der individuellen Ebene kann ich das ja nachvollziehen, aber nehmen wir das Beispiel her, weniger konsumieren heißt weniger Umsätze machen. Wie kann das klappen in einer Organisation, wenn man auch als Geschäftsführerin ja die wirtschaftlichen Kennzahlen verwaltet? Das ist ja nichts, was man einplanen kann, nächstes Jahr machen wir x Prozent weniger Umsatz. Und da sind wir beim Thema Zielkonflikte. Wo genau, glaube ich, die große Herausforderung ist in vielen Organisationen, wie geht man damit um? Man wüsste vielleicht selber, es war gerade gut, aber wie geht das?
Zwei Sachen dazu. Das eine ist, Zielkonflikte gibt's immer. Ja. Selbst wenn man nur Finanzziele anschaut, gibt's unterschiedliche Zielkonflikte, die man ausbalancieren muss. Ich glaube aber nicht, dass die Rechnung aufgeht, dass weniger konsumieren gleichzeitig auch weniger Umsatz und weniger Profitabilität bedeutet, weil im Endeffekt produzieren ja dann oder verwendet man ja dann bessere Produkte, die länger halten. Und damit ist es zwar weniger, aber das, was man verkauft, hat natürlich einen höheren Wert. Das heißt, auch da ist es einfach eine Form von Umdenken.
Das war jetzt so ein Beispiel für einen Zielkonflikt, aber ich denke mir mal, da gibt es mehrere. Kannst du uns ein bisschen reinschauen lassen in so Gespräche, die bei euch stattfinden in der, weiß ich nicht, Eigentümer-Geschäftsführer-Ebene, wo man so ringt um diese Zielkonflikte, das ist ja, finde ich, der spannende Teil. Wie schafft man es in einer Organisation, in einem Unternehmen, das auszuhandeln? Gibt sicher andere Konflikte auch noch, die irgendwie zwischen den Säulen stattfinden. Ja, weil wenn man jetzt das Beispiel weiterspinnt, wäre ja okay, nachhaltigere Lösung ist bessere Qualität, ist teurer im Einzelstück. Dann kann sich vielleicht aber wieder wer nicht leisten, da sind wir wieder bei der sozialen Säule und so weiter. Also es ist ja, wie man es dreht und wendet, irgendwo hakt es ja immer. Das macht es ja so komplex, wie du gesagt hast. Wie wird das verhandelt bei euch?
Also ich glaube, am Ende des Tages ist es egal bei welchem Zielkonflikt, und die haben wir ja ständig. Ich meine, hat ja nicht nur unbedingt mit Nachhaltigkeit zu tun. Wir wissen, dass bis 2030 es eine EU-Regulierung geben wird, die bestimmten Anzahl an Recycled Content fordern wird, diese Plastic Waste Regulation. Keine der Kunden sind im Moment bereit, die Mehrkosten zu tragen, die dafür notwendig sind. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass wir nicht alle so lange warten können, bis die Kunden bereit sind, weil für dieses Jahr relativ leicht dann umzustellen, wenn man davon ausgeht, dass sie ihre Maschine nicht ändern müssen. Aber die ganze technologische Entwicklung, die muss ja jetzt schon starten. Das heißt, wir müssen hier abwägen, wie viel investieren wir in Entwicklung, in Partnerschaften mit Lieferanten, in neue Maschinen und versus wie viel davon zahlt uns der Kunde jetzt schon. Also das ist zum Beispiel so ein Konflikt, wo wir immer wieder uns schrittweise an das Thema herannähern. Ich glaube, das ist einerseits eine Veränderung, die sicher in den letzten Jahren stattgefunden hat, dass wir uns wegbewegen von, ich setze mein Ziel, ich weiß ziemlich genau, wie ich es erreichen werde und ich marschiere dann einfach los, hin zu, ich weiß, es gibt ein Ziel, das wir erreichen müssen, wie im Fall von Nachhaltigkeit oder im Fall von Emissionsreduktionen. Und ich weiß aber eigentlich, habe ich noch nicht wirklich eine Ahnung, wie ich dorthin gehe, aber ich habe das Vertrauen, dass wir einen Weg finden werden.
Du hast vorhin gesagt, bei uns kann man so gut ausprobieren und da bist du froh drüber. Warum würdest du denn sagen, geht das bei euch so gut?
Ich denke, dass der Hauptunterschied ist, dass das Unternehmen eben in Generationen denkt. Also mich hat das auch wirklich sehr beeindruckt, dass die Erwartungshaltung, wenn man es ganz kurz zusammenfasst, von unseren Eigentümern, von der Familie Greiner, ist, dass wir dieses Unternehmen enkelfit weiterentwickeln. Und das, woran man das dann spürt, ist, dass es hier nicht darum geht, die Quartalsergebnisse für irgendwelche Analysten zu optimieren, sondern dass wir auch wirklich Themen, Entscheidungen treffen, wo der Benefit vielleicht erst in 4 Jahren da ist oder in 6 Jahren da ist und dass wir uns jetzt wirklich überlegen, wo wollen wir als Unternehmen in den nächsten Dekaden sein und was müssen wir jetzt dafür tun. Das ist natürlich im Unternehmen selbst manchmal schwer zu verkaufen, unter Anführungszeichen, weil natürlich manche Themen, mit denen ich mich jetzt beschäftige, gehen weit über meine Pensionierung hinaus, wann auch immer ich gehe, trotzdem noch. Ja. Und so geht es vielen Kolleginnen und Kollegen von mir, aber ich denke einfach, diese Grundhaltung zu sagen, wir kümmern uns jetzt nicht nur um das Jahresergebnis, sondern wir müssen auch sicherstellen, dass wir in 5 Jahren und in 10 Jahren nachhaltig wirtschaften. Das ist etwas, was ich hier sehr angenehm anders empfinde als in all den börsennotierten Unternehmen, in denen ich davor gearbeitet habe. Ich habe vor dem Sommer eine Woche im Werk gearbeitet und da haben wir, also wirklich an den Maschinen, und da hat mir dann eine Packerin hat mir erzählt, ganz stolz, dass sie eben schon seit zig Jahren arbeitet und ihr Mann arbeitet bei Greiner und jetzt hat ihr Sohn auch schon dort begonnen und das war halt, also da hat man richtig gemerkt, wie viel Herzblut die Menschen in ihre Arbeit und wie stolz sie sind, bei Greiner zu arbeiten. Und da muss ich sagen, das war so ein Moment, wo ich diese Verantwortung unglaublich gespürt habe, dass wir da auch wirklich für ganze Familien, für eine ganze Region eine Verantwortung tragen und halt natürlich auch für die kommenden Generationen hier. Muss aber auch dazu sagen, in einer Welt, wo wir im globalen Wettbewerb stehen, müssen wir natürlich aufpassen, dass wir uns nicht nur auf das Regionale fokussieren. Also die von hier aus und mit den Füßen ganz fest verwurzelt hier, aber unsere Äste und unsere Zweige und unsere Blätter müssen natürlich international und global sein. Und das ist etwas, was sich jetzt auch gerade natürlich ändert, ja, dass wir den Fußabdruck, den wir ja mit unseren Werken haben, den wir den natürlich auch zunehmend besser abbilden in unseren Headquarter.
Wunderschön, volle Auflage für nächste Konflikte, die man besprechen könnte. Aber du hast ein anderes Thema angesprochen, nämlich das Thema der Verantwortung. Und wir haben ja das betitelt mit doppelter Verantwortung, mit der selbstkritischen Frage, ist es nur doppelt oder nicht eh vielfach? Aber wenn wir jetzt nur das Thema Verantwortung in Unternehmen einfach mal rauspicken, wer ist denn bei euch für Verantwortung verantwortlich?
Das finde ich eine sehr spannende Frage. Ich meine, das, was auf der Hand liegt, ist zu sagen, jeder. Aber eigentlich fängt die Verantwortung dort an, wo ein Unternehmen die Werte definiert, anhand derer sie leben wollen. Und das ist nicht eine Person verantwortlich, sondern ich glaube, jeder in dieser Organisation muss diese Verantwortung spüren. Lustigerweise haben wir diese Diskussion beim Thema Arbeitssicherheit, wo es auch immer die Frage ist, wenn ein Unfall passiert, wer war schuld? Ja? Und wir sind jetzt kurz davor, eine Kampagne zu launchen, wo wir sagen, see something, say something. Weil eigentlich, es geht immer nur darum, dass sich irgendwer nicht dafür verantwortlich fühlt, wo er eigentlich sehr wohl einen Impact haben könnte. Und ich glaube, diese Verantwortung zu verankern als einen Wert, den wir als Organisation haben, und der strahlt ja dann natürlich aus, weil jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin hat Familie, haben Freunde, stehen für bestimmte Werte, die sie dann auch nach außen tragen.
Eine Frage, die ich mir stelle, wird bei euch darüber gesprochen, wie man mit dem Thema Plastik umgeht? Du hast das selber angesprochen eingangs, ja. Wird das aktiv thematisiert? Weil ich glaube, das ist ja auch ein Beispiel dafür, wie man über dieses ganze Thema Verantwortung auch in Unternehmen spricht.
Wir stellen uns regelmäßig in verschiedensten Gremien und in verschiedensten Ebenen die Frage, ist der Rohstoff, mit dem wir arbeiten, ist es verantwortlich, das zu tun? Ja? Und ich glaube, man kann auch da nicht einmal wirklich sagen, hundertprozentig ja oder hundertprozentig nein. Das, was wir für uns als Antwort gefunden haben in diesem Konflikt, ist, dass wir halt sagen, unsere Welt braucht Kunststoff, unsere Welt braucht Verpackung, weil sonst würden alle Lebensmittel verderben, sonst würden die Produkte nicht von A nach B kommen. Und wir stellen einfach sicher, dass unsere Produkte so konzipiert sind und in solchen Modellen eingebettet sind, dass sie den geringstmöglichen Schaden oder vielleicht sogar einen größtmöglichen Mehrwert in unserer Welt schaffen. Und ich glaube, da müssen wir auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen immer wieder mitnehmen. Und man darf ja auch die Kreativität der Leute nicht unterschätzen. Ja, wenn man Raum dafür gibt, und dafür gibt es wahrscheinlich im Alltag eh nie genug, aber wenn man Raum dafür gibt, dass man es Leuten sagt, pass auf, das ist das Problem, denkt's nach, da kommt schon sehr viel. Da kommen sehr viele kreative Lösungen. Und was besonders schön ist, ist, dass ich den Eindruck habe, dass Kreiner auch ein Unternehmen ist, mit dem andere Partner entlang der Wertschöpfung, der zirkulären Wertschöpfungskette auch gerne zusammenarbeiten. Weil das erfordert ja auch ein Umdenken. In einem linearen Modell denkt jeder an sein Silo und das muss möglichst groß sein und dann werfe ich das halt dem Nächsten über die Mauer. Und in einem zirkulären Denken geht's halt schon darum, dass der ganze Kreislauf gemeinsam funktioniert. Und das heißt, ich muss manchmal das größere Ganze vor dem eigenen Interesse sehen. Und da gibt es diesen Ausdruck vom Ego-System zum Ökosystem. Und das finde ich so wirklich schön, weil es erfordert auch eine andere Form der Zusammenarbeit.
Das ist ja eh das, was man auch viel liest, dass es alleine gar nicht mehr gehen wird in Zukunft. Also wenn man Verantwortung übernehmen will, dann geht das nicht mehr als Ego-Star-Unternehmen.
Genau.
Apropos Zukunft. Was hast du denn noch für Ambitionen mit Kreiner Packaging? Wo willst du die Reise auch noch hintreiben?
Wir haben ja auch ganz, ganz plakativ uns das Ziel gesetzt, dass wir bis 2030 ein umfassend zirkuläres Unternehmen sein wollen. Und für Packaging heißt das, dass wir einerseits alle unsere Produkte entweder auf jeden Fall rezyklierbar, aber idealerweise einfach auch wirklich zirkulär in zirkulären Systemen etabliert haben. Ich hätte auch wirklich gerne, dass wir über diese reine Produktionsrolle uns auch überlegen, wie wir Teil von solchen Kreislaufbusinessmodellen sein können, eben um diese gemeinsamen Wertschöpfungsketten zu steuern. Das heißt, eigentlich nicht nur reine Produkt produzieren, sondern Lösungen und Dienstleistungen anbieten. Ja, und rein auch in der Organisation selber einfach wirklich diese Enkelfitness in all den Bereichen zustande bringen, dass halt wirklich wir Talente haben, die Karrierepfade haben, dass ein großer Bereich, den ich in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch in Ordnung bringen möchte, ist das Thema Arbeitssicherheit, dass die Leute auch wirklich zu 100% genauso gesund und sicher wieder nach Hause gehen, wie sie kommen. Das sind so die großen Ziele, die ich habe.
Wir haben viel über Komplexität jetzt gesprochen, über Zielkonflikte, wo man anfangen kann. Du hast selber in deiner Vergangenheit ja verschiedenste Unternehmen kennengelernt und es gibt Führungskräfte, die vielleicht noch auf der Suche sind, wo sie ihre ersten Schritte setzen. Und da wäre meine Abschlussfrage an dich: Was würdest du denn Personen, die vielleicht in herausfordernden Kontexten sind, mit auf den Weg geben?
Wirklich einen Rat wäre ein bisschen vermessen. Ich kann nur teilen, wie ich das tue. Es gibt immer wieder im glaube ich, im Leben von Führungskräften immer wieder so Momente, wo man das Gefühl hat, jetzt ist die Printplatte so voll, dass sie gleich explodiert und ich habe keine Ahnung, wo ich zuerst löten soll. Und ich habe mir da schon vor Jahren irgendwie angewöhnt, dann einfach mich so rauszuzoomen und zu sagen, okay, stopp einmal. Und dann mit irgendeiner ganz simplen Prioritätensetzung, was ist wichtig, was ist dringend, und dann halt einfach wieder sich rauszuziehen und dann zu sagen, okay, diese Komplexität in kleinere Stücke zu zerlegen, weil dann kann ich es auch besser wieder kommunizieren und in machbare Schritte für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zerlegen. Und das ist nicht etwas, was man einmal tut, sondern das kommt in regelmäßigen Abständen. Bei mir ist es halt einfach diese ganz simple, wichtig, dringend Matrix, die ich immer wieder hervorziehe und dann die vielen Themen dort eintrage und dann weiß ich wieder, okay, worauf muss ich mich als erstes konzentrieren. Und ich glaube, das geht bei Zielkonflikten genauso wie bei zu vielen Themen, wie bei, wenn man nicht genau weiß, wo man anfangen soll, Dinge einfach immer wieder simpler zu machen.
Schöner Abschlussgedanke.
Mein Credo ist auch immer, wenn ich die Komplexität oder den Konflikt nicht unmittelbar lösen kann, muss man halt auf so kleinere Schritte zerlegen, dass man irgendwann einmal zu dem Punkt kommt, wo man eine Entscheidung treffen kann und sich dann einfach Schritt für Schritt nähern, dem Thema nähert, weil irgendwie geht sich immer alles aus. Also das ist ein Grundcredo von mir. Wenn man lösungsorientiert ist, dann geht es sich immer irgendwie aus.
Es geht sich immer irgendwie aus, oder so wie es bei Greiner auf der Homepage ja steht, nothing beats ambition.
Nothing beats ambition.
Genau. Also zumindest mal anfangen, auch wenn man nicht weiß, wie man dem Ganzen Herr wird. Das lese ich da zumindest raus aus dem Satz.
Oft ist die Komplexität lähmend. Dann steht man da davor und denkt sich, wow.
Ja.
Dann ist man handlungsunfähig. Und ich glaube, als Führungskraft, das Schlimmste, was passieren kann, ist, sich handlungsunfähig zu fühlen. Und da muss man einfach immer wieder einen Weg finden, wie man dann wieder im Driver Seat ist. Der Erde ist es wurscht, die wird es auch ohne uns geben. Sonst wird es irgendwann mal keine Menschen auf der Erde mehr geben.
Vielen Dank, Beatrix.
Danke dir auch.
Die ZukunftsmacherInnen. Organisation und Führung neu denken.
Das war unser OSBI-Podcast, die Zukunftsmacherinnen. Alle OSBI-Podcast-Beiträge finden Sie unter osbi-i.com und auf allen bekannten Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören.